Wir müssen alles an der Bibel messen, und hier durch das ganze Kapitel kommt immer wieder: und der Herr sprach, und der Herr sprach. Und was spricht er hier zu Jeremia, der im Gefängnis war? Sagt: der Sohn von deinem Onkel wird kommen und sagt, kauf ein Feld. Jetzt muss ich mir vorstellen, die waren belagert, Israel war belagert von den Chaldäern, von Nebukadnezar, und Jeremia selber hat gesagt, es wird alles zerstört werden und ihr müsst in Gefangenschaft. Ich meine, das ist doch das Letzte, was du magst, wenn du weißt, es geht alles den Bach runter, ein Stück Land zu kaufen. Und dann sagt Gott ganz klar zu Jeremia, der und der wird zu dir kommen und sagen, du sollst das Feld kaufen. Und dann kam der wirklich. Und dadurch war Jeremia nicht nur so im Natürlichen, nee, es macht keinen Sinn, sondern er war vorbereitet, weil Gott hat ihm gesagt, kauf das Feld als ein, wir nennen das so, prophetischen Akt, als etwas, was darüber hinausgeht, nur zu sehen, was jetzt gerade geschieht. Und Jeremia war gehorsam, aber er hatte schon auch so seine Zweifel, und in dem Kapitel können wir das lesen, wie er mit Gott argumentiert. Aber er kommt dann hier zu der interessanten Aussage in Jeremia 32, und das, ich glaube, das ist für uns auch ganz wichtig. Ich lese mal hier ab Vers 15. Denn so spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels: Es werden wieder Häuser, Felder und Weinberge in diesem Land gekauft werden. Und nachdem ich Baruch, dem Sohn des Neria, den Kaufbrief gegeben hatte, betete ich zum Herrn: Ach Herr, Herr, siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich. Jeremia 32, 17. Also er sagt, eigentlich sagt er so, ja Gott, es macht keinen Sinn. Aber weißt du hast Himmel und Erde gemacht. Und bei dir ist nichts unmöglich. Im Menschlichen ist es unmöglich. Aber du bist größer. Und ich denke, wisst ihr, manchmal denken wir müssen so übergeistig sein und wir dürfen Gott gar nicht sagen, unsere Zweifel oder auch Ängste oder was auch immer. Aber wisst ihr, Gott sieht es doch sowieso. Wir können, ich kann es euch ganz ehrlich sagen, als diese Krise anfing und wir dann einige Berichte gehört haben, wir arbeiten ja hauptsächlich in Russland und Ukraine und so, und dann von vielen Schwierigkeiten, und auf der anderen Seite haben wir dann gehört, manche Länder: Oh Johannes, dieses Jahr können wir gar nicht unterstützen, weil wir können jetzt keine Gottesdienste mehr machen, wir können nicht mal mehr unseren Report drucken und verschicken und was weiß ich. Na? Dann habe ich mir gedacht, vom Natürlichen her, wie lang soll das denn gehen? Wo soll das denn enden? Und auf der anderen Seite haben die Juden uns angerufen, die gesagt haben, jetzt habe ich alles, mein Haus aufgegeben, ich stehe quasi schon am Flughafen und jetzt gehen keine Flüge mehr. Und ich habe dann unseren Teams, also wir haben in Russland allein, habe ich über 30 Angestellte, für die ich verantwortlich bin, in der Ukraine eine große Anzahl, in Zentralasien, da diese muslimischen Länder, diese ganzen Stan-Länder und so. Und ich habe denen gesagt, wisst ihr, ihr lasst keinen zurück am Flughafen, weil es ging ja ganz schnell, dass die Flüge dann auf einmal gecancelt haben. Ihr lasst keinen zurück. Und wenn jemand in ein Hotel muss oder wie auch immer, wir kümmern uns um die. Und Gott wird uns versorgen. Und so war es dann auch. Und zur selben Zeit haben wir aus Israel ganz viel Bitten bekommen, ja jetzt, wenn wir ankommen, und das war ja eins der Wunder der letzten Wochen, dass obwohl eigentlich ja keine Flüge mehr gingen, die Olim konnten weiter nach Israel. Es war schwieriger, also allein im März kamen über 1000 Olim, das sind also Juden, die zurück nach Israel kommen, nach quasi ja 2000 Jahre Gefangenschaft oder Diaspora, sagen wir mal so. Ja. Also das kamen allein im März über 1000 dort an, davon über 100 aus Äthiopien. Aber die müssten alle sofort in Quarantäne, die dürften nicht mal mehr in einen Laden und sich was kaufen. Und ihr wisst ja, die dürfen ja sowieso nur 70 Kilo Gepäck mitbringen. Die aus Äthiopien, die haben ja nicht mal 70 Kilo, die haben meistens gar nichts. Das heißt, die kommen an, die kommen in ihre Quarantäne, und dann haben die gesagt, Johannes, bitte schau, dass wir Essen bekommen. Ja, und wir haben fast manchmal täglich Anfragen bekommen. Und wir haben gesagt, ja, okay, wie sollen wir das machen? Und es war schon mal ein Wunder. Unser Mitarbeiter dort hat eine Spezialerlaubnis bekommen, im Land rumzufahren und Essen zu verteilen. Und er hat gesagt, so leer waren die Straßen noch nie in Israel. Und es wurde so viel gebaut, weil auf einmal war kein Verkehr. Der hat gesagt, da haben die gesagt, okay, jetzt können wir die Straßen ausbauen. Aber es waren überall Sperren und Kontrollen, weil du durftest wirklich nur in einen ganz engen Radius. Da war bei uns noch gut eigentlich. Aber der hat es mit dieser Bescheinigung, konnte er überall rumfahren und wir konnten hunderten Familien und Singles Essen bringen. Teilweise so vor die Haustüre stellen, teilweise Gutscheine, wo dann andere Essen gekauft haben. An Ostern oder Pessach dann haben wir ganz spezielle Pakete verteilt, auch mit speziellen Dingen drin. Und das war so ein Zeugnis, die waren so angerührt einfach davon. Und einer hat dann gefragt in so einem Zentrum für die Immigranten, ja, wollt ihr Christen jetzt unser Land übernehmen und so? Und dann hat er gesagt, nein, aber wir wollen euch einfach segnen und ihr sollt wissen, es kommt von Christen aus der ganzen Welt. Aber das war natürlich auch eine Herausforderung, weil wir auf der einen Seite haben wir gesehen, wow, es wird schwieriger, vielleicht die Leute haben Angst, ihre Arbeit zu verlieren und ich habe auch gebetet, ich habe gesagt, hey, ich hoffe, dass ich keinen entlassen muss, weil ich bin verantwortlich für viele Mitarbeiter, das wäre für mich das Allerschlimmste, lieber wir machen vielleicht ein Büro zu, so viel haben wir nicht oder irgendwas, und Gott hat uns wirklich durchgetragen, und Gott hat das Herzen vieler Menschen bewegt. Wir haben ja dann auch so einen Aufruf gemacht und Gott hat gerade aus Deutschland, aus der Schweiz und auch aus Holland viele bewegt, dass wir einerseits denen helfen konnten, die irgendwo festgesteckt waren, die jetzt vielleicht eine Unterkunft speziell gebraucht haben oder mehr Hilfe, weil sie auch ihre Arbeit meinetwegen nicht mehr hatten, irgendwo in der Ukraine oder Russland oder so. Und auf der anderen Seite in Israel konnten wir, glaube ich, in einem Monat mehr Hilfe geben, als sonst im ganzen Jahr einfach an Lebensmitteln zu verteilen. Und Gott ist treu und bis jetzt mussten wir zumindest in den Ländern noch keinen entlassen. Und hier hat der Jeremia, das hat mich das so ermutigt, er hat es gemacht, diese Schritte, er hat das Feld gekauft und dann spricht Gott nochmal und im Vers 27 bestätigt Gott es dann auch nochmal. Er sagt, auch wieder Vers 26, da geschah das Wort des Herrn zu Jeremia, siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Wisst ihr, und das ist auch so wichtig, auch wenn wir so generell das Wissen muss auch zu einer Realität werden. Und das ist halt in Krisen dann die Herausforderung. Ja? Wenn du wirklich vielleicht Angst hast, deine Arbeit zu verlieren oder nicht weißt, wie es weitergeht, dann ist es diese Entscheidung, dieses Aufstehen früh, auch wenn du vielleicht keinen Job hast, nicht dich hängen zu lassen, sondern sagen, ich stehe auf und ich suche Gott. Ja? Und ich erlaube nicht, dass der Feind mir Gedanken gibt, die mich letztendlich runterziehen oder wegziehen von Gott. Und da ist so gut, dass wir den Heiligen Geist haben und das Wort Gottes. Und wo das zusammenkommt, dann wachsen wir. Und Gott sagt dir dann auch nochmal eben zu Jeremia, wirklich bei mir ist nichts unmöglich. Und dann geht dieses ganze Kapitel nochmal um dieses Thema, ich werde mein Volk zurückbringen. Ja, ich bringe sie in Gefangenschaft. Und interessanterweise, diese Chaldäer damals, die weggekommen sind, einige von denen sind ja bis heute noch nicht zurückgekommen. Ja, ich meine, von denen, aber die Nachfahren von denen. Wisst ihr, im Iran sind immer noch, ich glaube, so 15.000 bis 20.000 Juden, ja. Und die gehen zurück auf diese Zeit von Nebukadnezar, der sie weggeführt hat. Und die haben sich dann später ja bei den Persern niedergelassen und die Perser waren ja dann, also da, wo heute Iran ist, sehr israelfreundlich. König Kyros hat ja sogar gesagt, macht Aliyah, geht zurück, ja. Und es kamen einige zurück unter Esra, Nehemia, aber manche sind dort geblieben. Bis heute gibt es dort Nachfahren. Und ich bin immer ganz erstaunt in meinem Dienst zu sehen, wo überall Juden auf der Welt sind. Also nur mal so eine Statistik, für die es interessiert, so ganz kurz. So mal die letzten 10 Jahre. Kamen ungefähr 250.000 Olim, also diese Einwanderer nach Israel zurück in den letzten 10 Jahren. Und die kamen aus 150 Ländern. Also wirklich, die sind überall verstreut. Und die Top 5 Länder waren Russland, Ukraine, Frankreich, USA und Äthiopien. War schon das fünfte Land. Also über 10.000 aus Äthiopien. Und zu den letzten Jahren sehen wir auch Lateinamerika sehr am Ansteigen. Also Brasilien hat vor 10 Jahren noch so 200 Olim gehabt im Jahr und jetzt sind es schon ungefähr bei 600. Also letztes Jahr zum Beispiel sind weltweit 35.000 Juden zurück nach Israel gekommen. Und es ist schon ein enormer Anstieg. Vor ein paar Jahren war es noch so bei 20.000. Wahrscheinlich, wie ich das letzte Mal bei euch gepredigt habe, da war es noch so bei um die 20.000, dann ist es auf 30.000, letztes Jahr auf 35.000. Und der Hauptanstieg war von Juden aus Russland. Also das war enorm. Da ist so eine Nachfrage. Wir haben das auch in unserem letzten Heft, ich weiß nicht, ob ihr es alle kriegt, das könnt ihr gerne kostenlos bekommen von uns. Da steht auch, Russland schlägt alle Rekorde. Und unsere Teams, die waren wirklich beschäftigt. Also von den Olim, die zurückkommen, ist ungefähr das über 20%, dass wir denen helfen. Also von den 35.000 letztes Jahr weltweit haben wir ungefähr, glaube ich, 8.500 oder 8.600 geholfen. Und davon waren 7.500 ungefähr aus der ehemaligen Sowjetunion und über 5.000 aus Russland, also denen wir geholfen haben. Wir zählen nur denen, wo wir wirklich so einen direkten Kontakt haben. Also meinetwegen jetzt aus Deutschland, sagen wir mal, wir hätten jetzt eine jüdische Familie hier aus Villingen-Schwenningen, die sagen, wir wollen auswandern und jemand aus eurer Gemeinde bringt die dann nach Frankfurt zum Flughafen. Dann würden wir sagen, denen haben wir geholfen. Nicht nur, weil er vielleicht bei uns mal angerufen hat, sondern wo wir praktisch involviert waren. Und es war auch für unsere Teams aus Russland, zum Beispiel im August, war ganz enorm. Da hatten wir über 1.000 in einem Monat. Ja, und wir haben natürlich verschiedene Fahrzeuge und Fahrer, aber das war so an der Belastungsgrenze, sagen wir mal. Und wir haben auch da gelernt, wir müssen noch weiter beten. Und das braucht auch das Gebet der ganzen Gemeinde. Hier habe ich mal so eine Folie aus den Ländern, wo wir die letzten Jahre aktiv waren, Juden nach Israel zu bringen. Und das ist so ein Zeugnis, wenn ihr euch vorstellt, dass im Moment, oder so letztes Jahr waren es über 20 Juden jeden Tag, die nach Israel kommen, mit Hilfe von Christen. Weil Christen beten und weil Christen sie unterstützen. Wisst ihr, das wäre noch vor 30 Jahren unvorstellbar gewesen, wo wir angefangen haben. Ich weiß noch, dann war es so damals, da musstest du quasi sagen, dürfen wir euch helfen? Heute ist es so, dass sie uns anrufen. Dass sie uns anrufen aus Jerusalem und sagen, Johannes, könnt ihr nicht dort was machen? Hier haben wir eine Familie. Wir waren jetzt gerade eine Woche im Urlaub im Schwarzwald und selbst da habe ich E-Mails bekommen, Johannes, da haben wir eine Familie zum Beispiel aus der Ukraine, jetzt aus Kiew. Da hatte der Vater einen Schlaganfall und der eine Sohn ist behindert, muss wahrscheinlich liegen im Flugzeug, da müssen die 3 Sitze buchen. Da habe ich gesagt, Johannes, könnt ihr das nicht übernehmen oder so, für diese Familie von 7? Und da habe ich gesagt, ja, natürlich übernehmen wir das. Ja, und ja, und dann dann wird Gott es auch versorgen, dass wir die Tickets kaufen können und dass sie zum Flughafen kommen. Wahrscheinlich muss der in Israel auch gleich ins Krankenhaus und so. Weil es einfach Gottes Werk ist. Und hier in dem Kapitel steht ja dann auch ein paar Verse weiter. Ich lese mal ab Vers 37. Siehe, ich werde sie aus all den Ländern sammeln, wohin ich sie vertrieben habe in meinem Zorn und in meinem Grimm und in großer Entrüstung. Und ich werde sie an diesen Ort zurückbringen und sie in Sicherheit wohnen lassen. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Und ich werde ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, damit sie mich alle Tage fürchten, ihnen und ihren Kindern nach ihnen zum Guten. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde sie in diesem Land pflanzen in Treue, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Also diese Aussage findest du so nur einmal in der Bibel, wo Das heißt, ich werde es tun mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Ich glaube, Gott macht alles mit ganzem Herzen. Er macht Dinge nicht halbherzig, aber es ist interessant, dass es in dem Zusammenhang der Rückführung der Juden aus der Gefangenschaft extra nochmal erwähnt wird. Und er hat eben gesagt, aus all den Ländern. Und wir können es heute sehen. Ich habe euch jetzt nur mal die Statistiken gezeigt von den letzten 10 Jahren aus 150 Ländern. Es gibt ein paar mehr, aber es gibt kaum mehr Länder, wo noch Juden sind. Es gibt ein paar Länder, gibt es wahrscheinlich keine. Aber ja, von überall kommen sie zurück. Und dann heißt es eben, Gott wird es tun. Es ist Gottes Werk. Es ist nicht so eine Erfindung von ein paar Christen. Und Gott macht es mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Und ich bin überzeugt davon, weil wir ja Jesus lieben, dann tun wir die Dinge, die von Gott sind, auch nicht halbherzig, oder? Ja? Was habe ich gehört vorhin? Wann habt ihr Gebetsstunde? Am Donnerstag? Na, wenn ihr zum Gebet kommt, macht ihr das so halbherzig oder macht ihr es von ganzem Herzen? Ich hoffe mal von ganzem Herzen. Weil warum kommen wir zum Gebet? Weil man glaubt, dass Gebet Dinge verändert. Also wenn Gebet nur so eine religiöse Zeitvertreib wäre, ich glaube, dann haben wir irgendwie was nicht verstanden. Aber Gebet ist dort, wo wir uns mit Gott verbinden. Natürlich, du kannst sagen, ja, es ist sowieso alles vorherbestimmt. Unser Gebet macht keinen Unterschied. Gut, dann brauchst du auch nicht beten. Aber wisst ihr, es gibt einen perfekten Willen Gottes und es gibt Dinge, die Gott zulässt. Und ich glaube, darin, da haben wir noch Einfluss im Gebet. Und in der Bibel steht ja sogar oft drin oder an verschiedenen Stellen, Gott sucht regelrecht nach Fürbittern. Und er sagt, manchmal, ich habe keinen gefunden, der in den Riss trat. Weißt du, wenn ein Land erschüttert wird oder wenn die Erde erschüttert wird, dann können wir sagen, ach, endlich kommt Gericht Gottes. Aber Gott freut sich nicht am Gericht. Gott hat keine Freude, sagt die Bibel, zum Beispiel an dem Tod des Gottlosen. Sollten wir auch nicht haben, sondern wir als Fürbitter, wir stehen ein und sagen, Herr, wenn es noch eine Möglichkeit gibt, dann schenk Umkehr noch. Schenk, dass in unserer Stadt, in unserem Land Menschen zum Glauben kommen. Und so sucht er eben auch Fürbitter für Israel. Das heißt, um Zions Willen will ich nicht schweigen. Und wie beten wir? Wir beten den Willen Gottes. Jetzt haben wir natürlich einen Vorteil, wenn wir für Israel beten, weil wir kennen den Willen Gottes. Weil es gibt so viele Bibelstellen, die ganz klar sagen, was Gott tun wird. Aber ich glaube dennoch, es macht einen Unterschied. Und es macht einen Unterschied, ob Gott uns gebraucht oder nicht. Ich habe teilweise die letzten Wochen täglich E-Mails bekommen oder so WhatsApp oder sowas halt. Ja, selbst mit kurzen Videos, wo Leute, die ich gar nicht kenne, Juden, die ich gar nicht kenne, sagen, danke für die Hilfe. Danke für das Essen, das ihr vorbeigebracht habt. Danke, danke. Und wo sich Leute auf einmal bei uns gemeldet haben, die noch nie vorher mit Christen zu tun hatten. Ja, hier kann ich euch mal zeigen, ist zum Beispiel so ein Bild, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, dieses links ist unser Leiter, der Jeremy aus Israel und rechts so ein Mädchen, danke. Ja, wir haben vor ein paar Wochen auch so einen kleinen Brief verschickt an unsere Spender. Hier haben wir, das Auto voll gemacht mit diesen Paketen, die wir am Pessach verteilt haben. Und die Leute waren so überrascht, was von Christen aus vielen Ländern. Und ihr kommt zu uns und wisst ihr, das sind Leute, die gerade da angekommen sind in dem Land. Ja? Und ich glaube, es zeigt doch schon etwas, dass Gott nochmal Gnade schenkt. Nach der unsäglichen Geschichte, die wir Christen ja leider mit den Juden hatten. Ja? Und das erinnere ich mich, glaube ich, noch gesagt zu haben, als ich das letzte Mal hier war. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Und es hat auch keinen Sinn, immer nur ein schlechtes Gewissen zu haben wegen dem Holocaust. Wir müssen uns an diese Dinge erinnern, ja, aber wir müssen sagen, heute können wir einen Unterschied machen. Und ich überlege, dass wir heute vielleicht 20 Juden jeden Tag nach Israel bringen und ihnen dadurch die Liebe Jesu zeigen. Und vielleicht nächstes Jahr noch mehr. Ja, und die sagen, wow, ohne euch könnten wir das gar nicht tun. Es gibt Länder, zum Beispiel gerade diese muslimischen Länder, da hat Israel nicht mal eine Botschaft. Dann rufen die uns an und sagen, da gibt es noch eine Familie, könnt ihr die rausholen, über die Grenze bringen, zum Flughafen bringen. Ja, wisst ihr, das ist ein Zeugnis. Und es ist nicht, weil wir so toll sind oder unser Dienst das ist. Es ist einfach, weil Gott sagt, ich möchte euch gebrauchen als Segen für Israel und für die Nationen. Hier seht ihr zum Beispiel so ein, ihr könnt jetzt auch nicht lesen, ist egal, so ein Mail. Ich würde zum, haben wir noch 6 Minuten oder? Nee. Ja? Dann würde ich zum Schluss noch ein kurzes Video zeigen, das ich letzten Sommer in Israel aufgenommen habe. Jetzt sage ich doch das andere. Einfach mit Interviews auch, teilweise von Leuten, die Aliyah gemacht haben. Und eine Frau, das müsst ihr den Hintergrund wissen, die sagt, ach, das Leben in Israel ist ganz normal, außer es gibt Probleme. Ihr müsst die Geschichte wissen. Wir waren dort in einem Moschaf, das ist so ein kleines Dorf. Die hatten ein paar Wochen vorher einen Terroranschlag und sind mit Feuer und alle Häuser sind verbrannt. Komplett, alle Häuser, außer die Synagoge inmitten des Dorfes, die ist stehen geblieben. Und die Bäume direkt um die Synagoge, die haben nichts abbekommen, was ein Wunder ist eigentlich. Ja? Aber alle Häuser, das heißt die Leute haben komplett alles verloren. Und diese Familie, diese Frau, mit der ich spreche, die hat schon ein paar Jahre vorher ihren Sohn auch verloren durch einen Terroranschlag. Und wir haben dann mit denen gesprochen, wir haben da Hilfe auch hingebracht in Israel zu den Leuten. Und die waren dann einmal sehr dankbar auch, aber die haben mich beschämt, weil diese Frau, die hat so einen Glauben ausgestrahlt. Und die hat gesagt, weißt du Johannes, wenn du alles verlierst, dann lernst du das zu schätzen, was wirklich wichtig ist. Und das ist deine Beziehung mit Gott. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das stimmt schon. Weil sie sagt, weißt du, sind wir doch mal ganz ehrlich, je mehr Sachen du hast, desto mehr sorgst du dich. Aber wenn du keine Sachen mehr hast, dann fällt es alles weg und sagt, irgendwo sind wir auch erleichtert. Ja? Und die weiß nicht, in wann sie überhaupt wieder mal ein Haus haben wird. Die sind alle irgendwo erstmal untergekommen. Es waren 30 Häuser, die da verbrannt sind. Nur so als Hintergrund zu der Geschichte. Gut. Schauen wir mal und hoffen, dass das abspielt. Der Ton. Will der Ton. Nochmal zurück. Soll ich nochmal machen? Okay. Ja. Vorhin ging er noch, der Ton.
Wir haben das Vorrecht, viele von Ihnen dabei zu unterstützen, nach Israel zu kommen, indem wir Ihnen beispielsweise mit den Pässen oder beim Transport helfen. Und jetzt auch durch unser Haifa-Haus für Olim. Speziell aus Russland steigt die Zahl der Olim zurzeit stetig an. Wir erleben vor unseren Augen die Erfüllung der Prophetien, die vor tausenden von Jahren von Gott inspiriert aufgeschrieben wurden.
Wenn wir die prophetischen Schriftstellen in Jesaja und Jeremia lesen und wenn wir dann heute nach Israel kommen, dann kann man nur darüber staunen, wie sich diese Stellen erfüllen. Und nicht nur das, es gibt sehr konkrete Schriftstellen über die Rolle der Nationen bei der Unterstützung der Aliyah. Eine davon steht in Jesaja 49, Vers 22.
Gott spricht an der Stelle: Ich hebe ein Feldzeichen auf zu den Nationen. Gott stellt dieses Zeichen für alle Nationen sichtbar auf. Und darauf steht geschrieben: Und sie, die Nationen, sie werden diejenigen sein, die euch auf ihren Schultern tragen und euch in euer Land zurückbringen werden.
Es gibt ungefähr 65 Bibelstellen, wenn nicht noch mehr, die über die Aliyah sprechen. Es ist eine wirklich bedeutende Prophetie in der Bibel. Ich persönlich mag die Bibelstelle, die sagt, ich werde sie einpflanzen in dieses Land in Wahrheit, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Mit dem Wissen, dass die Aliyah nicht aufhört, sobald du aus dem Flugzeug aussteigst, sondern dass es dann damit weitergeht, dass den Olim dabei geholfen wird, in Israel Fuß zu fassen, Hebräisch zu lernen, sich wie zu Hause zu fühlen, eine Arbeitsstelle zu kriegen, auch das ist ein Bereich, wo christliche Freunde Unterstützung leisten.
Wir leben heute in einer Generation, du und ich, in der wir das alles direkt erleben. Unsere Großeltern haben das nicht sehen dürfen. Wir leben in einer Zeit, in der biblische Prophetie eine Realität ist.
Und nach fast 2000 Jahren von Misstrauen und Hass und Verfolgung und wirklich schrecklichen Beziehungen sind wir nun endlich in einer Zeit angekommen, wo wir Prophetien aus der Bibel erleben können Und wir können nun die Art von Freundschaft und Verbindung zwischen der christlichen und jüdischen Welt sehen, wie sie von Anfang an gewollt war.
Dies ist der einzige Ort auf der Erde, wo du dich niemals als Fremder fühlen wirst. Es ist auch der einzige Ort, wo du dein Judentum praktizieren und auf dein Judentum stolz sein kannst. Die meisten Leute, besonders aus Europa, kommen nicht nach Israel, weil sie keine andere Wahl hatten oder weil es ihnen schlecht ging an dem Ort, von dem sie kamen, sondern weil es einfach gut ist, in Israel zu sein. Israel hat sich aus Schlamm und Krankheit heraus zu einer der stärksten Nationen der Erde entwickelt, weil uns Gott diesen Segen schenkt. Du wirst deine Arbeit bekommen und erfolgreich sein.
Ob du nun in Israel oder woanders lebst, das Leben ist immer eine Herausforderung. Und wirklich, das Leben hier ist absolut normal, außer es gibt ein Problem. Es ist echt stark, dass ich in einer Zeit leben darf, in der es nicht nur möglich ist, nach Jerusalem zu gehen, sondern dass Jerusalem wächst und gedeiht und ganz Israel weiter wächst und die Wüste blüht. Und wie könnte ich da an einem anderen Ort leben? Würde ich nicht hier leben, würde ich mich nicht erfüllt fühlen. Und wir versuchen in einem guten Geist, mit Freundlichkeit und Entschlossenheit, ein gutes Leben zu führen. Und jeder Jude wird davon profitieren, wenn er Teil von diesem Leben wird. In Israel kannst du ein gutes jüdisches Leben führen. Du kannst dir sicher sein, dass deine Kinder ein sinnerfülltes Leben als Teil unserer jüdischen Zukunft haben.
So wie wir sie aus dem Norden, Süden, Osten und Westen kommen sehen, sei auch du ein Teil dieses großen Wunders. Deine Gebete und Unterstützung sind nicht umsonst, sondern bringen ewige Frucht.
Ich denke, eines der größten Vorrechte, die man haben kann, wenn man an den Herrn glaubt, ist, dass man mit ihm an diesem Werk mitarbeiten kann, das dazu beiträgt, seinen heiligen Namen auf der Erde zu verherrlichen.
Ja, also nun kurzer Einblick mal zum Schluss noch. Ein Hinweis, wir haben seit letztem Sommer ein großes Vorrecht, dass wir in Haifa ein Haus haben. Ihr habt es hier kurz gesehen. Für Olim, für Neuankömmlinge. Dort erwarten wir so pro Jahr vielleicht 200-300 Neueinwanderern so ein erstes Zuhause zu geben. Und es wird geleitet von einer Familie, die viele Jahre in Metzingen gewohnt haben, einer deutschen Familie mit 6 Kindern. Und als wir uns entschieden haben, dieses Haus anzumieten und zu betreiben, habe ich sie gefragt, habe ich gesagt, ich gebe euch 2 Wochen Zeit zu beten. Seid ihr bereit, nach Israel zu ziehen? Seid ihr bereit, diesen Schritt zu tun? Und habe auch mit den Kindern gesprochen und sie haben sich entschieden, das zu tun. Und das ist ein großes Zeugnis hier, dass die Familie Ackermann, ihr seht es noch in Deutschland, die großen Mädchen, die sind jetzt schon in der Armee seit Dezember. Ihr wisst, dort Mädchen mit 18 müssen die in die Armee 2 Jahre, Jungs 3 Jahre. Und ich habe mir gedacht, das ist so ein Zeugnis. Wisst ihr, die Generation meiner Großeltern haben die Juden bekämpft und umgebracht, die Soldaten. Und heute haben wir hier mindestens 2 deutsche Christen, die sind ja keine Juden, die in Israel in der Armee dienen und jüdisches Leben verteidigen. Und es ist so ein Zeugnis auch und es ist so erstaunlich. Das kann nur Gott machen durch Vergebung und durch Gnade. Und dass wir gerade auch als Deutsche hier diese Familie jetzt haben, die dort leben dürfen und die Neueinwanderer empfangen können, ist ein großes Vorrecht. Und vielen Dank auch für alle eure Gebete, vielen Dank für die Einladung heute Morgen. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, wir haben Hefte mitgebracht oder auch verschiedene Bücher. Wenn ihr die nicht sowieso bekommt, die könnt ihr gratis zugeschickt bekommen. Und bitte vergesst es nicht im Gebet. Wir haben seit ein paar Wochen vermehrt Anfragen. Mich hat jemand aus Israel angerufen, eine sehr prominente Person, kann ich jetzt nicht sagen, wer das ist, hat gesagt, Johannes, wie lange braucht ihr, um eure Schiffe wieder bereit zu haben? Weil wir hatten über viele Jahre ja Schiffe, wir hatten über 170 Schiffpassagen von Odessa nach Haifa. Und er hat gesagt, der Antisemitismus im Westen ist jetzt so stark. Ihr wisst, in Amerika, diese Demos, zum Beispiel letzte Woche, da waren Gruppen, die bewusst Synagogen angegriffen haben, jüdische Läden, Juden. Das waren wirklich Gruppen, die massiv nicht nur allgemein demonstrieren, sondern ganz bewusst gegen Juden jetzt gehen und die Zahl der Leute, die jetzt Aliyah machen wollen, zum Beispiel aus Amerika, hier seht ihr so einen, der so ein Schild hier hochhängt, hat sich letzten Monat verdoppelt im Vergleich vom Vorjahr. Der jüdische Staat Israel erwartet nächstes Jahr 50.000 Einwohner von 35.000 letztes Jahr. Dieses Jahr ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen reduziert, aber nicht, weil Leute nicht kommen wollen, einfach weil es kaum Flüge gibt. Und deswegen sagen die uns jetzt, es gibt keine Flüge, bitte macht eure Schiffe bereit. Ich habe denen gesagt, ja, wir haben gar keine Schiffe. Und ich habe jetzt mal, wir haben jetzt ein Schiffskomitee gebildet. Wir haben bis jetzt auch ein Angebot schon von einem Schiff hier, das am konkretesten ist. Aber das ist eine andere Dimension. Also da brauchen wir, deswegen war gut, dass wir Jeremia 32 haben. Sollte bei Gott nicht so möglich sein. Also ich weiß, wir können uns es nicht leisten. Vielleicht für einen Tag mal im Jahr so ein Schiff, aber nicht für mehrere Monate. Und das musst du gleich 6 Monate mieten, so ein Schiff. Und du zahlst jeden Tag eine Unsumme. Aber wisst ihr, wenn es notwendig ist, Gott bringt sein Volk heim. Und er redet ja von Schiffen. Und ich weiß, dann würde das auch freisetzen. Und es ist interessant, dass ich von orthodoxen Juden, also die sind nicht messianisch oder keine Christen, die mich teilweise wöchentlich anrufen und sagen, Johannes, mach die Schiffe bereit, wir haben Tausende, die warten und die nicht raus können. Und jetzt eben, gerade durch die Krise in Amerika, durch den enormen Antisemitismus, ich habe gehört, glaube die Woche war Anschlag in London wieder gegen einen orthodoxen, war das ein Rabbi oder nur ein orthodoxer Jude, weiß jetzt nicht genau. Ja. Also auch da in England massive Angriffe, massiver Antisemitismus und mehr wollen gehen, weil sie jetzt doch das Reden Gottes spüren. Und vielleicht ist es notwendig, dass wir Schiffe wieder brauchen, ich weiß es nicht, bin kein Schiffsexperte, aber Gott wird es machen. Und bitte redet dafür und steht mit uns weiter. Dankeschön.